Was du von anderen Hosts beim Reisen lernen kannst, genau darum geht's hier in dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zum Fevo Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung.
Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Niklas.
Hallo zusammen.
Vom Fevo Butler. Und ich komme gerade aus dem Urlaub. Wir waren auf Korfu und haben da zwei wunderbare Ferienunterkünfte gemietet. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Niklas, aber vielleicht ist das auch so eine Berufskrankheit, wenn ich mittlerweile verreise. Ich gucke mir alles genau an. Von der ersten Buchung, von der Präsentation des Inserats in der Unterkunft und muss immer daran denken, oh, das hat er gut gemacht. Ja. Das finde ich kacke.
Exakt.
So. Ist das bei dir auch so?
Ja, es ist ganz genau so. Das heißt, du kommst immer quasi mit diesem Blick in diese ganze Sache rein, dass du dir denkst, okay, wie wirst du abgeholt im Check-in-Prozess? Welche Nachrichten kriegst du? Wie sieht dann quasi der Aufenthalt aus? Wirst du da nochmal abgeholt? Oder generell, wie sieht es da ausstattungstechnisch aus? Also ich bin da genauso wie du. Und tatsächlich ist das ein Phänomen, das auch viele unserer Teilnehmer haben, dass die zum Beispiel in einem Airbnb waren und dann halt eben gemerkt haben, ey, das können wir viel besser. So unoptimiert, das ist so leblos. Trotzdem sind wir gerade hier und haben dem Vermieter sozusagen Geld bezahlt. Das können wir viel besser. Deswegen starten wir mit dem Airbnb-Business. Also dieses Vergleichen und dass man diese Brille nicht abnimmt, ich glaube, das ist vollkommen normal und liegt auch irgendwie in der Natur des Menschen.
Ja, also wirklich, du gehst in so ein Objekt rein und siehst so tausend Kleinigkeiten, so einfach so kleine Nettigkeiten, so Aufmerksamkeiten und genau die geht's jetzt in dieser Podcast-Folge. Einfach, dass du die Intention, dass du beim Reisen die Augen offen hältst und schaust, was machen denn andere Hosts? Ich glaube, da gibt es auch irgend so eine japanische Lebensweisheit ist das tatsächlich, dass man selbst, wenn man selber schon gut unterwegs ist, also wenn man sich selber schon für einen Profi in einem Bereich hält, und wir sind ja alle Profis, die hier diesem Kanal folgen, weil wir ja so viel guten Content präsentieren, dass man trotzdem nicht, Einstellung hat, weiter zu lernen und niemals der Meinung ist, ey, das, was ich mache, das ist das wirklich das Beste.
Ja.
Und wenn man halt diese Brille aufsetzt und sich kontinuierlich auch weiter verbessern möchte, genau dann fallen dir ja richtig viele Punkte auf in so Ferienunterkünften, in denen du dann selber zu Gast bist.
Gerade in dieser schnell entwickelten Zeit, also quasi die das, was hier früher ein Jahr war und was in diesem Jahr passiert, das ist ja völlig anders als das, was heute ein Jahr ist. Heute passiert in einem Jahr so viel. Es kommt KI plötzlich hinzu und plötzlich hast du KI auf dem Markt. Was machst du jetzt? Wenn du hier 5 Jahre wartest, dann hast du ein Jahrzehnt verschlafen. Das war früher anders. Da gab es diese technischen Evolutionen halt eben nicht so krass wie heute. Und deswegen ist es halt eben umso wichtiger, ständig am Ball zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und genau das, was Falk gesagt hat, halt open-minded durchs Leben zu gehen und nicht halt eben diese Scheuklappen aufzusetzen, oh, ich bin so gut, ich bin der Profi, ich weiß alles. Ich glaube, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, was viele Leute manchmal vermissen lassen und das dann halt immer dazu führt, dass sie irgendwann auch abgehangen werden, ist einfach so.
Ja, das führt dann irgendwann zu diesen Zombie-Inseraten, die noch auf den Plattformen rumgeistern, seit 30 Jahren die Bilder nicht getauscht, gefühlt.
Die Blumentapete, die schönen gelben Bartkacheln, ach, großartig.
Ja, ich meine, da gibt es auch irgendwo eine Zielgruppe, so, aber ja, das ist ja nicht so der Ansatz und das ist ja nicht dafür das, wofür wir angetreten sind hier. Ne?
Ja.
Naja, die Basis oder die Idee kam mir auf jeden Fall für diesen Podcast im Urlaub tatsächlich, als wir halt auf Korfu waren und ich irgendwie in die Unterkünfte reingegangen bin und gedacht habe, boah, hier haben wir zwar eine relativ traditionell eingerichtete Ferienwohnung, aber der Host hat so viel Herzlichkeit verströmt, dass das den gesamten Aufenthalt irgendwie wettgemacht. Also die gesamte relativ einfache Ausstattung der Unterkunft irgendwie wieder wettgemacht hat. Es war so, vielleicht um dich einmal abzuholen, es war so eine klassische griechische alte, so ein freistehendes Einfamilienhaus, relativ im Outback von Korfu. Und Outback von Korfu ist so Olivenbaumwälder, direkt großartig. An der Steilküste. Also es war eine super schöne Unterkunft. Ungefähr 1 Million Ameisen überall.
Ach, großartig.
Toll, ja. Hat uns aber nicht gestört in dem Sinne, weil wir einen ganzen großen Garten für uns hatten, Klimaanlagen überall. Und letztendlich war so das Learning, was ich von diesem Host mitgenommen habe, liebe deine Gäste. So, das klingt jetzt ein bisschen emotional, ein bisschen, ich weiß nicht, aber der hat irgendwie diese Gastfreundschaft so sehr gelebt, dass ich rausgegangen bin und gedacht, mich davon richtig beseelt gefühlt habe, weil der so einfach so nett war. Und was nehme ich jetzt daraus mit? Es gab ja Punkte in der Unterkunft, die waren nicht okay, wie Ameisen, die überall rumgelaufen sind oder eine Basic-Ausstattung oder ey, dass die Messer nicht scharf waren. Ich habe noch nie eine Ferienwohnung gehabt, in der scharfe Messer sind. Die sind immer alle stumpf. Bei uns sind die auch häufig stumpf. Ja, ich bekenne mich schuldig.
Aber das, was du hier angesprochen hast, dass der quasi so viel Herzlichkeit hatte, dass sich das quasi so in den Bann gezogen hat, dass du über andere Sachen hinweggesehen hast, ist ja quasi so, er hat dir sozusagen seine Realität aufgezwungen. Und ich meine es nicht aufgezwungen im negativen Sinne, sondern ich meine im positiven Sinne. Das ist ja das Schöne an Airbnb generell. Du lernst ja durch diese Ferienwohnung Kulturen besser kennen, als wenn du in einem unpersönlichen Hotel bist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem wunderschönen Airbnb an dieser Steilküste im Outback von dieser Insel bin und ich habe diesen Gastgeber, der diesen Inseltraum lebt und der kommuniziert mir den und kommuniziert mir seine Realität und lässt mich einen Moment, eine Woche oder zwei Wochen Teil dieser Realität werden und diese aufnehmen, verzeihe ich viel mehr, als wenn ich quasi einfach nur ein unpersönliches Erlebnis in einem Hotel habe. Und ich glaube, das ist es genau, worum es dir geht quasi, dass du es schaffst, diesem Gast eine Geschichte zu verkaufen und er wird kurz ein Teil davon. Und das ist halt eben das, was bei euch passiert ist. Ihr wart kurzzeitig diese Familie auf dieser Insel, die dieses Leben übernommen hat.
Und absolut. Ich denke mal, von daher, Sakis, Grüße gehen raus.
Ja, sehr gut.
Aber Sakis und ich haben tatsächlich auch abends beim Bier auf der Veranda gesessen, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut und ich habe ihm jede Menge Tipps gegeben, was er noch besser machen kann für sein Airbnb, um im nächsten Jahr noch mehr Geld damit zu verdienen. Das war echt lustig.
Das ist gut.
Zum Beispiel die Check-in-Information. Check-in-Information, absolut crucial für jeden Gast, war bei Airbnb, du hast die Möglichkeit, wenn du eine Airbnb-App bist, klickst du einfach auf zur Unterkunft navigieren. Also dieser Button heißt irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr wie, aber zur Unterkunft navigieren, dann wirst du direkt auf Google Maps weitergeleitet. Bei Sakis Unterkunft war einfach nur die Region des Dorfes angegeben. Also dieses Dorf war angegeben. Wo sind wir also gelandet? Beim Check-in, am Anreisetag, langen Flug hinter uns gehabt, mitten im Dorf. Ja, wir wussten ja nicht, wo es ist. Wir also erstmal in dieses Dorf gefahren. Da war keine Unterkunft. So, die Unterkunft hat auch keine Hausnummer. Ja, die ist mitten im Outback. Das ist nur eine Straße. Die haben da literally so Poller aufgestellt mit Wegweisern, wo die einzelnen Unterkünfte sind. Und was die Unterkunft aber hat, ist eine Google-Koordinate, ein Standort. Und wenn du diesen Standort einfach korrekt in deinem Airbnb-Inserat hinterlegst, dann kommst du auch direkt bei der Unterkunft raus. Und darauf habe ich ihn aufmerksam gemacht. Also durch Gästefeedback sich quasi kontinuierlich weiterentwickeln, ist ein weiteres Learning, was Sakis vielleicht jetzt von mir als Gast hat.
Falk nimmt keine Tipps auf Reisen mit. Falk gibt Tipps auf Reisen.
Um das mal so klarzustellen.
Aber kann ich auf jeden Fall schon sehr gut verstehen. Ich finde es halt eben erstaunlich, dass man selbst bei diesen einfacheren einheimischen Unterkünften halt trotzdem halt eben nach wie vor Dinge mitnehmen kann, halt eben wie diese Herzlichkeit. Natürlich ist eine gewisse Menge an Objekten, die man der Vermietung und Vermarktung hat, immer schwieriger, diese Herzlichkeit halt quasi auch in jeder Pore quasi des Gastes spüren zu lassen. Aber natürlich kann man es weiterhin versuchen, so gut wie es geht. Deswegen sind halt eben Geschichten so wichtig, vor allen Dingen halt eben fürs Inserat, dass du die Leute halt eben quasi, wenn wir jetzt einfach mal den Kontext Wuppertal nehmen, wo wir selber mit den meisten unserer Wohnungen sind und selber auch unser Büro haben, dann haben wir halt eben hier eine gewisse Geschichte, die wir erzählen können. Wir haben die Schwebebahn, wir haben den Elefanten, der aus der Schwebebahn gefallen ist. Wir haben halt eben etwas, was wir erzählen können und daran können wir dem Gast teilhaben lassen. Aber ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen. Ich war letztens nämlich in einem Hotel und hatte eine richtig, richtig coole Erfahrung. Auch in einem Hotel, weil letztendlich gibt es gute, es gibt schlechte, es gibt unpersönliche, es gibt persönliche. Aber manche sind so gut systematisiert, die haben so gute Prozesse, da macht es einfach Spaß, Gast zu sein. Kann man einfach so sagen.
Vor allem dem Niklas macht das dann Spaß, Gast zu sein.
Wenn du siehst.
Oh, wie habt ihr das automatisiert? Oh.
Wenn das reibungslos systematisiert ist, du merkst halt eben, wie gut das eigentlich alles funktioniert. Ja. Jeder weiß Bescheid. Das macht selber als Gast Spaß. Es macht den Gastgeber Spaß, es macht einem selber Spaß. Und da war einfach nur ein Beispiel. Die hatten ein Tablet auf jedem Zimmer. Und auf diesem Tablet konntest du dir halt eben dann zum Beispiel einen Platz im Restaurant im selben Hotel direkt buchen. Das heißt, ich liege dann quasi auf dem Bett und denke mir, ah, was esse ich? Mir ist langweilig, keine Ahnung. Ich nehme das Tablet von dem Hotel, ich swipe da durch. Oh, ich kann dir direkt Plätze für das Restaurant unten reservieren. Wir wollten eigentlich woanders hingehen, aber das ergibt sich jetzt. Und zack, habe ich es gebucht. Und habe jetzt anstelle Geld außerhalb des Hotels quasi in anderes Lokal zu investieren, habe ich es jetzt quasi in deren Lokal investiert. Einfach nur, weil die mir einen direkten Kommunikationsdraht von diesem Zimmer hin zu diesem Restaurant ermöglicht haben, durch dieses Tablet. Und generell dieses Tablet für den kompletten Aufenthalt als Kommunikationsmittel oder auch als Beschwerdemanagement-Tool ist so großartig gewesen, dass ich direkt gedacht habe, boah, das brauchen wir überall.
Wir brauchen Tablets für alle Untergebiete. War das Tablet festgemacht in dem Wohnung?
Es war eine Dockingstation, die festgemacht war. Das Tablet konntest du aber frei rausnehmen. Das war zusätzlich mit einem GPS-Sender geschützt. Das heißt, wenn es sich quasi entfernt hat von dem Hotel, hat es Alarm geschlagen. Das ist total genial. Ich habe mich total damit auseinandergesetzt.
Du weißt das natürlich nur, weil die Rezeptionistin das gesagt hat. Und
natürlich
nicht, weil du es ausprobiert hast.
Ja, natürlich. Ja. Ich musste sehr abrupt abreisen, das hatte gar nichts damit zu tun.
Ja.
Was waren deine Erfahrungen, die du ansonsten in einem anderen Airbnb gemacht hast oder in einem Hotel?
Also wir waren tatsächlich bei zwei Airbnbs, zwei schöne Fincas hatten wir uns auf Corfu gemietet. Und bei dem zweiten, tatsächlich hatte ich mich auf das zweite ein bisschen mehr gefreut, weil der Online-Auftritt viel krasser war. Also da war alles modern eingerichtet, Blick aufs Meer von der Terrasse aus, gerade alles toll, neu gemacht, neue Küche, neues Bad, alles geil. Ja. Und das war auch so. Also die hatten 2 Monate, bevor wir da angekommen sind, haben die Eigentümer dieses ganze Ding gerade komplett neu gemacht. Und ich meine wirklich komplett. Ja, neue Fenster, neu alles. Wir sind da angekommen und wir sind erstmal auf so einen Schotterhof gefahren mit dem Auto. Der war überhaupt nicht neu. Der war sehr alt. Das hat sich so ein bisschen vermüllt angefühlt. Aber es war literally einfach unser erster Eindruck. Ne? Und dann sind wir reingekommen. Also muss man erstmal so einen Berg raufgehen, Treppen raufgehen, bis man bei der Wohnung war. Von dem Balkon hatte man auch einen wirklich sehr schönen Blick aufs Meer. Was einem aber keiner gesagt hat, ist, dass die Flugzeuge da ihre Anlaufschneise hatten.
Oh Gott.
So, das stand nirgendwo vermerkt. War auch jetzt nicht so dramatisch. Ja, auf Corfu landen jetzt nicht so viele Flieger. Und das ist schon ein ganz cooles Spektakel, auch so ein Flugzeug mal sich beim Landen anzugucken. Aber wenn du jetzt eine sehr geräuschempfindliche Person wärst, bin ich jetzt zum Glück nicht, dann hätte ich das schon extrem kacke gefunden.
Ja, glaube ich.
Und dann der zweite Punkt, der mir an diesem Airbnb negativ aufgefallen ist. Es war zwar alles neu, aber da fehlte einfach komplett die Herzlichkeit. Also da steckte einfach kein Herzblut mehr in diesem Apartment. Und das ist das, was uns tatsächlich viele Gäste bei uns widerspiegeln. Gerade bei den Apartments, die wir ganz am Anfang, hier du und ich, im Schweiße unseres Angesichts eingerichtet haben, dass da viel Herzlichkeit drin steckt. Und die fehlte da irgendwie. Und deswegen fand ich das zweite Apartment weniger cool als das erste, obwohl ich es beim Buchen vorher als das bessere irgendwie identifiziert hatte.
Ja. Das ist so ein bisschen wie das Haus der Eltern, was vielleicht noch irgendwie so ein bisschen älter ist. Oder einfach nur quasi dieses, keine Ahnung, die alte Familienwohnung, das alte Familienhäuschen oder so, was dann vielleicht ein bisschen älter ist oder so, das findet man gemütlich, schön. Und das hat halt diese Herzlichkeit, die es versprüht. Aber dann halt eben dieses total Moderne, ist dann halt eben dieses totale Kontrastprogramm. Da stecken halt eben halt nicht diese Geschichten hinter, da steckt einfach nur halt eben natürlich das Kalkül hinter. Und letztendlich muss man natürlich da versuchen, die Waage zu finden zwischen Kalkül und Geschichte. Und man kann nicht überall so viel Herzlichkeit reinstecken, ist halt einfach so.
Es geht nicht. Gerade wenn man irgendwie größer wird, dann merken wir ja selber bei uns auch, alle Hosts, die irgendwie immer nur so eine, zwei, drei Unterkünfte haben, wo alles aus einer Hand ist und diese Herzlichkeit immer transportiert wird, bei jeder Buchung, bei jedem Gast, super Bewertungen. Und sobald du aber anfängst, Prozesse zu automatisieren und zu systematisieren, geht auf jeden Fall ein bisschen was davon verloren. Das ist ja auch das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast. Das musst du halt irgendwie auffangen.
Genau, indem du
Stories mit einbaust, ja.
Genau, und da kommt ja meistens dann auch die Marke ins Spiel. Letztendlich ersetzen wir sozusagen die Person, diesen einen Gastgeber, durch eine Marke. Und die Marke ist ja letztendlich etwas, die für etwas steht. Und wenn sie die Markenkommunikation richtig gemacht hat, dann weiß der Gast auch ungefähr, wofür sie steht, wenn er quasi die einzelnen Touchpoints hat. Zum Beispiel allein schon halt eben in der Inserats-Übersicht, dass sie sieht, okay, die sind vielleicht nachhaltig. Dann klickt er vielleicht irgendwie drauf, bucht das und die ersten Nachrichten sind auch halt irgendwie, die haben halt irgendwie diesen leicht progressiven Vibe. Du merkst halt eben, die versuchen halt wirklich auf die Umwelt zu achten. Dann bist du da und du siehst halt eben, da sind keine chemischen Reiniger, da sind nur nachhaltige Reiniger drin. Da sind halt irgendwie, alles ist grün, alles wird irgendwie klar kommuniziert. Die Frage ist halt immer, was für eine Marke kommunizierst du, wenn du mit dem Gast sprichst? Was sind die Touchpoints? Und dann ist halt eben die Frage, wie kriegst du das quasi an den transportiert, dass er halt eben am Ende doch noch sagt, boah, auch wenn das jetzt quasi nicht das herzlichste Apartment ist, finde ich trotzdem die Marke geil. Und das ist halt eben einer dieser springenden Punkte, warum eine Marke auch unfassbar wichtig ist für den Aufbau eines Ferienwohnungsbusinesses.
Und dann in letzter Instanz auch wertvoll wird, ne? Also, dass diese Marke einfach irgendwo auch einen monetären Wert bekommt.
Genau.
Gab's ansonsten in letzter Zeit Unterkünfte? Ich meine, du warst ja jetzt letztens erst zum Beispiel weiter weg, Bali. Ist ja gut rumgekommen.
Auf Bali hat man auf jeden Fall viele verschiedene Unterkünfte kennengelernt. Eine Unterkunft ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben, weil du dort zum Beispiel auch, es war kein Hotel, aber es war eine Ferienwohnung mit Zimmerservice. Das heißt, du konntest per App quasi bestellen. Ich glaube, die haben da irgendwie mit einem Lieferdienst einfach zusammengearbeitet, eine Kooperation mit dem gehabt. Und dann sind quasi diese Bestellungen, die ja quasi dann sowas wie der Zimmerservice waren, die sind einfach in den Lieferdienst gegangen und der hat die Sachen gebracht. Aber in der Art, wie es eingebunden war, hat es sich so angefühlt, als ob du jetzt deinen persönlichen Concierge-Service hattest und da quasi das Essen bestellst, direkt auf der Webseite von der Unterkunft. Extrem geil gelöst, super coole Idee. Und das sind so diese kleinen Sachen, das sind so quasi diese Kooperationsmöglichkeiten, die man schaffen kann, wenn man halt eben Bock hat, etwas ganz Besonderes zu gestalten. Und da haben wir jetzt quasi wieder Herzlichkeit. Wenn du an den Gast denkst und dir quasi die Reise für ihn vorstellst und du denkst dir, okay, was könnte er gebrauchen, was würde ihm gefallen, Da hat Falk zum Beispiel letztens auch was richtig Cooles gemacht. Zum Beispiel bei den Apartments an der Universität bei uns in Wuppertal warst du ja letztens in dem Lokal, was direkt da gegenüber aufgemacht hat, neu. Hast dann einfach mit dem Tankwirt, sag ich einfach mal, ein bisschen was getrunken, hast eine Kooperation rausgebracht.
Das war ein lustiger Abend, ja.
Aber
ich habe den Küchenchef da kennengelernt. Und also ich bin, um die Geschichte nochmal abzurunden, ich habe gesehen, dass das Restaurant, was längere Zeit umgebaut worden ist und direkt bei einem Apartmenthaus bei uns gegenüber ist, neu eröffnet. Und die hatten auch so Flyer, dass man da zwei Essen für eins bekommt, was ich ganz nice fand für einen Monat, um sie halt bekannter zu machen. Na, dann bin ich halt rein und habe die erstbeste Person angeschnackt, die mir über den Weg gelaufen ist, dass wir Apartments gegenüber hätten und gerne irgendwie unsere Gäste vorbeischicken würden. Können wir da nicht irgendwas machen? Können wir da nicht einen Deal für die Gäste, dass die ein kostenloses Getränk bekommen oder 10% Rabatt mit dem Code, den man dann vereinbart, ne? Mhm. So, und erstbeste Person stellte sich raus als der Küchenchef, der auch die Verantwortung für dieses Lokal hat, für alles Mögliche, also direkt unter dem Eigentümer sozusagen. Thomas, ne? Auch ja, Grüße an dich. Und der sagte, hör mal, ja, ich muss vorbereiten, Abendessen, gerade gar keine Zeit. Kannst du heute Abend nochmal wiederkommen? So um 20 Uhr, dann sind die ersten Gäste da, Essen ist alles vorbereitet und dann habe ich ein bisschen mehr Luft. Und ich bin also wieder ins Büro gefahren und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann war es tatsächlich 20 Uhr und ich habe mir überlegt, oh, fährst du jetzt noch vorbei? Ja, nein, Hunger, hast sowieso nichts zu tun, zu Hause ist gerade auch keiner. Bin ich vorbeigefahren und habe den ganzen Abend auch mit dem gezecht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt haben wir eine Kooperation mit denen. Gäste von uns können dahin gehen und bekommen ein Getränk aufs Haus. Jedes Mal, wenn sie ankommen. Unsere Gäste freuen sich, das Lokal freut sich. Und genau solche Kooperationen kannst du überall aufbauen. Also du musst es halt einfach nur machen. Du musst da rausgehen und die Leute fragen. Nein sagen können die immer. Aber Mehrwert, einen Value für deine Gäste liefern,
es darum ist ähnlich, geht's halt. Es ist ähnlich wie bei der Akquise der ersten Wohnung oder der ersten Wohnungen generell, wenn man mit dem Airbnb-Business starten möchte. Das Erste, was man immer hört, ist ein Nein. Und dann fühlen sich viele halt irgendwie zu stark unter Druck gesetzt. Die sind erstmal am Wunden lecken, anstelle halt eben dieses Nein als etwas Positives zu sehen, einfach zu sehen, okay, alles klar, weil es dieses Nein gibt, macht es nicht jeder. Das ist meine große Chance quasi, mich hier halt quasi in diesem Bereich auch weiter zu verwirklichen. Und deswegen frage ich nochmal und frage ich nochmal und frage ich nochmal. Und man ist ja immer nur ein Jahr davon entfernt, ein konstantes monatliches Einkommen zu generieren. Und genauso ist es mit der Kooperation. Du versuchst, du hast die Vision, für die Gäste etwas ganz Besonderes quasi zu bieten. Mit dieser Intention gehst du da rein und kommst erfolgreich dann auch aus dieser Sache raus. Der Gast freut sich, die Bewertung freuen sich und der Lokalbetreiber, der freut sich auch, weil es ist ein kleines Lokal, das ist keine Kette. Und diese unterstützen wir nachhaltig damit, weil jeder unserer Gäste und in diesem Haus gegenüber haben wir 4 Einheiten, wird jetzt quasi zu diesem Lokal gehen und wir unterstützen die dabei. Win-Win-Win-Situation. Ganz ehrlich, richtig cool.
Ja, also genau, also es ist eine kleine Sache, ne? Klar, das muss man auch machen. Also, wenn du viele Apartments hast, wird das irgendwann schwierig, aber das addet sich ja irgendwann auch, ne? Also jede kleine Sache ist ein Schritt dann in die richtige Richtung. Es ist der Unterschied zwischen Sachen effizient zu machen und Sachen effektiv zu machen. Ja. Ne? Früher haben wir Sachen sehr effektiv gemacht, aber wenig effizient. Und mittlerweile sind wir mehr so in die Effizienzrichtung.
Kannst du das so ein bisschen unterwegs. Besser beschreiben?
Ja. Wenn du Dinge effektiv machst, dann tust du halt die Dinge, also dann tust du richtige Dinge. Aber es ist zum Beispiel effektiv, einen Staubsauger für eine Ferienwohnung zu schaffen. Es ist effizient, diesen Staubsauger online zu bestellen. Es ist nicht so effizient, für diesen Staubsauger ins nächste Dorf zu fahren, zu zweit, und ihn da abzuholen.
Du meinst bei jemandem im Keller, einen gebrauchten Staubsauger zu kaufen für 20 Euro. Der Hassan heißt.
Der Hassan heißt. Der Staubsauger und der Verkäufer auch. Ja, also das haben wir gemacht. Wir sind in die nächste Stadt gefahren für unsere erste Ferienwohnung, haben effektiv das Richtige gemacht. Wir haben einen Staubsauger für diese Ferienwohnung besorgt. Das war aber nicht effizient. So, also es ist für mich der Unterschied zwischen effektiv sein und effizient sein.
Mhm. Sehr gut.
Und das ist auch so ein Learning, das wir jetzt, glaube ich, im Laufe dieser Zeit hatten, dass wir versuchen, immer effizienter in Prozessen zu werden. Also, dass wir gerade als zwei Leute, die gegründet haben, nicht beide immer bei jedem Termin dabei sein müssen, sondern dass du deinen Fachbereich, ja sicher mal einen Fachbereich. So, das ist zum Beispiel eine Form von Effizienz.
Ja. Dass man quasi einfach Kernkompetenzen aufteilt, genauso wie ein Unternehmen in einer Organisationsstruktur verschiedene Aufgabenbereiche hat, haben wir irgendwann auch vor mehreren Jahren dann gesehen, das konnten wir auch machen. Wir können das ja oft.
Also, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, kannst du mal dran fühlen, wie wichtig uns dieser Content hier ist, dass wir beide den zusammen machen.
Sehr gut.
Aber wir kommen so ein bisschen ab von dem Thema, was man eigentlich lernen kann von seinen eigenen Aufenthalten bei anderen Hosts. Also letztendlich, ich gucke mir alles immer an. So von dem Listing über den Preis bis wie ist die Check-in-Experience, wie ist es vor Ort. Und dann ist das Handling bei der letzten Unterkunft zum Beispiel so gewesen, mein Host hat mir einfach eine elendig lange Nachricht geschickt, wo alles drin war. Das war sein Guidebook. Das war scheiße. Mhm. Ganz ehrlich, das war einfach nicht gut. Stattdessen habe ich für mich gemerkt, okay, was sind denn für mich die wichtigsten Sachen, wenn ich selber reise? Ich will wissen, wie ist das WLAN-Passwort? Das WLAN-Passwort war irgendwo in dieser elendig langen Nachricht versteckt. Das ist halt Kacke.
Ja.
So. Stattdessen sollte das WLAN-Passwort, und das war in der nächsten Unterkunft richtig gut gelöst, in einem Bild zum Beispiel mit einem QR-Code und dem Namen drunter einfach in der Unterkunft hängen. Richtig coole Sache.
So einfach.
So einfach.
Oder hat eben einfach so ein kleines Kärtchen. Hatte ich auch ziemlich häufig, dass einfach so ein kleines Aufstell-Pappkärtchen war, was dann einfach auf der Kommode stand oder so und da war ein QR-Code drauf. Den konnte ich scannen und mich dann halt direkt mit dem Internet verbinden. Oder direkt das Online-Guidebook aufrufen über QR-Code. Das ist halt eben echt so wichtig, weil die meisten Leute, die blättern nicht mehr so gerne in diesen Offline-Guidebooks. Man braucht sie natürlich noch, weil es immer noch Leute gibt, die online nicht so sehr vertrauen. Und deswegen brauchst du diese Alternative auf jeden Fall, die physisch ist. Aber für alle anderen kannst du den Kommunikationskanal quasi auf die Online-Variante halt eben lenken. Und da kannst du nochmal zusätzliche Dinge durchführen, wie zum Beispiel Marketingaktionen oder halt eben Upsells. Also du hast ja dann quasi nochmal viel, viel bessere Möglichkeiten, halt eben diesen Pro-Kopf-Umsatz des Gastes zu erhöhen. Aber das ist eine Sache für eine andere Folge, glaube ich.
Ja, After-Sales-Management könnte man auch mal
machen. Ja.
Also diese lange Liste deckt ja basically eine Sache ab, nämlich die wichtigsten Fragen des Gastes. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du die wichtigsten Fragen für jede Unterkunft einmal identifizierst. Und ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, das sind eine Handvoll. Also es ist ja nicht viel. Ja? Wie ist das Internet? Wie funktioniert der Fernseher? Wo kann ich meine Wäsche waschen? Wo kann ich den Müll entsorgen? Wo kann ich parken? So, da sind vielleicht so diese fünf als die wichtigsten. Und dann gibt es immer noch objektspezifische Fragen. Also wenn du zum Beispiel einen Whirlpool hast, wie funktioniert der Whirlpool? Wenn du eine Sauna hast, wie funktioniert das? So, und es gibt so eine, ich glaube, es ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und diese fünf wichtigsten Fragen, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind einfach so Grundbedürfnisse. Das sind die wichtigsten Punkte, die müssen erfüllt sein, damit du einen zufriedenen Gast hast. Und dann gibt's noch so Add-ons. so Zusatzbedürfnisse. Die sind ganz nice. Wenn die erfüllt sind, ist dein Gast super happy. Aber wenn sie nicht erfüllt sind, ist auch nicht so schlimm. So ein Zusatzbedürfnis könnte zum Beispiel sein, dass du auf deinem Fernseher noch Netflix hast. Wenn du Kabelfernsehen hast, fein. Ja, also wenn du überhaupt ein Smart TV anbietest, fein. Grundbedürfnis erfüllt. Zusatzbedürfnis, Netflix. Wenn du das auch noch hast, der Gast ist super happy, kann seine Serie gucken. Wenn du das nicht hast, ja gut, dann hast du ein Smart TV und im Zweifel macht der Gast irgendwas anderes.
Es gibt da bei dieser Maslow-Bedürfnispyramide zum Beispiel auch eine Ebene, ist ja genau diese soziale Komponente. Und viele unterschätzen das total. Diese soziale Komponente, die ist ja heute sehr medial. Also die ist ja, ich fühle mich ja schon zugehörig zu einer größeren Gruppe, wenn ich halt eben Netflix schaue zum Beispiel. Wenn ich ein Buch lese und mich mit dem Protagonisten irgendwie identifizieren kann oder ich Internet habe, was gut ist, damit ich mit meiner Familie, die halt eben nicht in dieser Ferienwohnung gerade ist, kommunizieren kann. Das heißt, in dieser Ebene, dieser Maslow-Bedürfnispyramide, soziale Kontakte, ist dann quasi das Internet, Netflix, Bücher, dass das halt eben funktioniert und da ist extrem wichtig, dass die halt eben dann quasi diese Schritte nach oben klettern können bis zu dieser letzten. Aber hierzu auch ein cooles Video von uns, Thema Guidebook haben wir auch für die Leute, die gerade auf YouTube zuschauen, verlinken wir einfach. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, was in so ein Guidebook rein muss, welche wir verwenden und da auf jeden Fall euch noch ein bisschen weiter optimieren.
Perfekt. Niklas, möchtest du noch eine Erfahrung, einen Erfahrungsbericht, ein Learning von einer deiner Reisen hinzufügen?
Ich muss sagen, oder? Ich habe sonst erstmal nichts. Ich glaube, das Ding ist, wenn ich dieses Fass jetzt aufmache, dann wird es halt einfach zu lang werden. Es wird dann den Rahmen sprengen. Wir können gerne mal eine zweite Folge dazu machen.
Die nächste Folge, ja?
Genau, ich glaube, dafür muss wirklich mal eine nächste Folge her, wo wir darüber sprechen können. Und ansonsten, oder möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Ansonsten würde ich das Ding jetzt abrunden und sagen, halt einfach Augen und Ohren offen, wenn du selber reist, notiere dir, was dir gefällt und implementiere das sofort in deiner Ferienwohnung, wenn du aus deinem Urlaub zurückkommst.
Das war Falk, ich war Niklas von Vivo Butler und dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Vermietung und Vermarktung deiner Ferienwohnung.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, ciao.